Guten Abend. Wir dürfen heute Abend weiterfahren mit Hiob Kapitel 20. Das ist unsere 21. Folge. Und zwar haben wir letztes Mal gesehen, wie Hiob in Kapitel 19 zu einem wunderbaren Höhepunkt gelangt. Er lässt mit seinem Blick auf seine feindlichen Freunde ab und wird auch sanfter im Ausdruck ihnen gegenüber. Und damit haben wir letztes Mal gesehen, wurde sein Blick erst recht geöffnet für den Erlöser. Und in Kapitel 19, 25 hat er ausgedrückt: Und ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und als der Letzte wird er auf der Erde stehen. Und er drückt dann auch seine völlige Sicherheit der Auferstehungshoffnung aus. Dann, am Schluss seiner Rede, haben wir letztes Mal noch gesehen, spricht er noch ein ganz ernstes Wort gegenüber seinen Freunden. Kannst du gerade lesen, Jerry? Verse 28, 29.
Wenn ihr sagt, wie wollen wir ihn verfolgen, und dass die Wurzel der Sache sich in mir befinde, so fürchtet euch vor dem Schwert, denn das Schwert ist der Grimm über die Ungerechtigkeiten, damit ihr wisst, dass es ein Gericht gibt.
Also hier weist Hiob nochmals darauf hin, dass diese drei Freunde sich schuldig gemacht haben an ihm. Und dass Gott bereit ist, diesen Ungehorsam zu bestrafen. Das war absolut korrekt, haben wir letztes Mal gesehen, denn in Kapitel 42, 8 kündigt Gott tatsächlich den drei Freunden eine Strafe an, wenn sie nicht umkehren. Aber sie waren bereit, umzukehren. Und nun auf dieses letzte Mahnwort in Kapitel 19 folgt Zophars letzte Rede. Es ist der jüngste der drei Freunde. Wir haben ganz am Anfang schon ein bisschen charakterisiert. Eliphas ist der Älteste und er beruft sich besonders auf seine Lebenserfahrung. Bildad ist der Mittelalterliche und er beruft sich ganz besonders auf die Tradition der Väter. Und Zophar, der Jüngste der drei, ist der, der am schärfsten und auch am stolzesten auf seine Logik mit Geistesschärfe antwortet. Aber alle irren sich. Nicht wahr? Die Erfahrung ist an sich etwas Gutes, aber man kann auch mit Erfahrung irren. Und das, was die Väter überliefert haben, kann in vielem ganz, ganz nützlich und gut sein, aber man kann auch damit irren. Und man kann auch stolz sein auf die Schärfe seines Verstandes und kann dabei irren. Und das sehen wir jetzt gleich bei Zophar. Liest du uns Verse 1 bis 3.
Und Zophar, der Namathiter, antwortete und sprach: Darum geben meine Gedanken mir Antwort und deswegen bin ich innerlich erregt. Eine Zurechtweisung mir zur Schande höre ich, aber mein Geist antwortet mir aus meiner Einsicht.
Also Zophar sagt gewissermaßen, während ich da zugehört habe, sind mir Gedanken gekommen in meinem Kopf. Und diese Gedanken geben mir quasi die richtige Antwort, die ich jetzt aussprechen muss gegenüber Hiob. In Vers 2 sagt er weiter noch, dass er innerlich erregt ist. Also der war am Platzen. Schade, hätte er auch sagen können: Hiob, wie schön hast du diese Hoffnung ausgedrückt. Diese Gewissheit, dass der Erlöser lebt und dass selbst, wenn einmal unser Körper als Gläubige zerfallen ist, dass wir doch Gott anschauen werden. Aus dem Auferstehungskörper heraus. Nichts davon. Er sagt, ich bin innerlich erregt. Und Vers 3, eine Zurechtweisung mir zur Schande höre ich. Da nimmt er natürlich besonders Bezug auf dieses letzte Wort. Wenn Hiob sagte, Vers 29, so fürchtet euch vor dem Schwert. Und am Schluss des Verses, damit ihr wisst, dass es ein Gericht gibt. Er sagt, das ist ein Angriff und zwar eben zu meiner Schande. Aber, sagt er, drum ist er glücklich, hat das Wort aber mein Geist, also meine Fähigkeit, scharf zu denken, antwortet mir aus meiner Einsicht heraus. Ich bin so einsichtig und darum kann ich dir, Hiob, voll kontern. Und was sagt ihr? Liest du weiter, Jerry? Verse 4 bis 6.
Weißt du dies, dass von jeher, seitdem der Mensch auf der Erde gesetzt wurde, der Jubel der Gottlosen kurz und die Freude des Ruchlosen für einen Augenblick war, stiege auch seine Höhe bis zum Himmel hinauf und rührte sein Haupt an die Wolken. Gleich seinem Kot vergeht er für immer.
Ja, bis dahin. Also, er greift zurück, heilsgeschichtlich, auf die Zeit, als Gott den Menschen erschaffen hat. Und zwar, sagt er, als der Mensch auf die Erde gesetzt wurde. Das erinnert uns natürlich direkt an 1. Mose 2, Schöpfungsbericht. Dort lesen wir, dass Gott gesetzt hat. Und zwar liest du, Jerry, 1. Mose 2, Vers 8.
Und Gott, der Herr, pflanzte einen Garten in Eden, gegen Osten, und dorthin setzte er den Menschen, den er gebildet hatte.
Merkt man die Übereinstimmung in der Ausdrucksweise? Als Gott den Menschen auf die Erde gesetzt hat und der Schöpfungsbericht sagt, Gott hat den Menschen in den Garten Eden gesetzt. Und nun behauptet Zophar weiter in seiner Logik, wie er meint, von da an ist es immer so gewesen. Der Jubel der Gottlosen war kurz und die Freude der Ruchlosen für einen Augenblick. Nun, wir sehen hier auf dem Bild diese Szene östlich von Eden. Das erinnert an 1. Mose 4. Ich habe dieses Bild übrigens aufgenommen in dem Creation Museum in den USA, das ganz in der Nähe sich befindet von der Arche in Originalgröße. Ja, und da wird der Mord an Abel dargestellt. Und hier war es genau umgekehrt. Der Jubel des Gottesfürchtigen war kurz und seine Freude nur für einen Augenblick. Aber der Mörder, Kain, der lebte weiter. Später geht er noch weiter, wird zum großen Städtebauer und seine Nachkommenschaft baut eine beeindruckende Zivilisation auf. Einer seiner Nachkommen wird der erste Berufsmusiker, Jubal, der Vater wurde von allen denen, die mit der Laute und der Oboe umgehen. Und ein anderer Nachkomme, Tubal Kain, wurde ein Technologe in Eisen- und Kupferbearbeitung. Interessant, Tubal Kain wartete nicht, bis die sogenannte Eisenzeit kam. Schon vorsintflutlich bearbeitete er Eisen. Und das ist ja viel schwieriger als Kupfer, weil man höhere Temperaturen erreichen musste. Also musste noch bessere Öfen entwickeln. Ja, also 1. Mose 4 beschreibt sie ausführlich, also ausführlich in wenigen Worten, aber sehr detailliert dargelegt, diese Zivilisation der Gottlosen, die wirklich vor der Sintflut florierte. Also, es stimmt überhaupt nicht, was er da sagt. So logisch seine Gedanken in seinem Kopf schienen, so falsch waren sie. Und weiter haben wir schon gelesen, Vers 6. stiege auch seine Höhe bis zum Himmel hinauf und rührte sein Haupt an die Wolken. Woran erinnert uns das? Turmbau von Babel. Können wir kurz aufschlagen in 1. Mose 11. Das war in der Generation von Peleg, also nur wenige Generationen nach der Sintflut. Da wurde der Turm zu Babel gebaut, von der Urmenschheit. Und zwar liest du, Jerry, Kapitel 11, Vers 4.
Und sie sprachen, wohlan bauen wir uns eine Stadt und einen Turm, dessen Spitze an den Himmel reicht. Und machen wir uns einen Namen, dass wir nicht zerstreut werden über die ganze Erde.
Jawohl, also ein eindrückliches Gebäude sollte da im Südirak gebaut werden. Das Land Sinia in Kapitel 11, Vers 2 in 1. Mose. Das ist der heutige Südirak. Da wurde die erste Zikkurat gebaut, wie man später im Babylonischen diese Stufentürme nannte. Stufentürme, imposant, hoch, und das Ziel war eben, mit der Götterwelt in Kontakt zu kommen, mit kosmischen Kräften in der Natur. Das war der Beginn des Okkultismus. Und 1. Mose 11 beschreibt dann, wie Gott angegriffen hat mit der Sprachenverwirrung und so dieses Werk eben untergehen ließ. Nun, daran erinnert hier Zophar, indem er sagt, stiege auch seine Höhe bis zum Himmel hinauf und rührte sein Haupt an die Wolken, gleich seinem Kot vergeht er für immer. Also so wie der Kot eben nach einiger Zeit von Bakterien und so weiter abgebaut wird und auch von gewissen Insekten, und dann ist plötzlich nichts mehr da. So verschwindet der Gottlose. Also diesen Hochmut der Menschen in Babel vergleicht er mit Hiobs Haltung. Eine unerhörte Frechheit. Aber er hat das so gemacht. Und jetzt liest du noch weiter, Vers 7 bis 11. Bitte.
Gleich seinem Kot vergeht er für immer. Die ihn gesehen haben, sagen, wo ist er? Wie ein Traum verfliegt er, und man findet ihn nicht, und er wird verscheucht wie ein Nachtgeist.
Nachtgesicht.
Das Auge hat ihn erblickt und sieht ihn nie mehr, und seine Stätte gewahrt ihn nicht mehr. Seine Kinder müssen den Armen Wiedergutmachung leisten, und seine Hände sein Vermögen zurückgeben. Seine Knochen waren voll seiner Jugendkraft, und nun liegt sie mit ihm im Staub.
Also er bringt nichts Neues. Das hat er schon früher erzählt, und auch Bildad und Eliphas, immer das Gleiche. Der Gesetzlose muss hier auf Erden büßen, sein Leben ist kurz, hier vergleicht er das Leben mit einem Traum. Ich war Träume, die vergehen sehr schnell. Und dann ist es vorüber. Und wenn man erwacht, dann sieht man, war ja alles nicht ernst zu nehmen, was man im Moment als vielleicht gewichtig und beeindruckend anschaute. Alles vorbei. So verfliegt das Leben des Gottlosen wie ein Traum. Also das wäre wieder ein Vergleich für die Kürze des Lebens. Wir haben ja in Hiob schon eine ganze Sammlung beieinander. Ich war im Vergleich mit einem Weberschiffchen, das so durchgeht. Ein Tag des Lebens wird verglichen mit einem Weberschiffchen durch. Das war ein Tag. Durch, zweiter Tag. So wird gewoben an dem Lebensteppich. Das war in Kapitel 7, Vers 6. Dann haben wir gesehen, er vergleicht das Leben mit einem Hauch. In Kapitel 7, Vers 7. Das ist die Rede von Hiob. Und er vergleicht das Leben mit einer Wolke, die schnell verschwindet, in Kapitel 7, Vers 9. In 8, Vers 9 verglich Bildad das Leben mit einem Schatten. Ja, und der Vergleiche noch mehr, aber hier wie ein Traum. Und dann sagt er, plötzlich ist er verschwunden und man spricht dann nicht mehr von ihm. Und Vers 9, Vers 10, seine Kinder müssen dann noch Wiedergutmachungen bezahlen, werden auch, also auch noch bestraft für das Tun des Gottlosen. Und es muss alles wieder zurückgegeben werden und er selber eben endet mit seiner ganzen Kraft im Staub. Vers 11. Und dann werden die Vergleiche noch giftiger, wirklich im wörtlichen Sinn. Kannst du lesen, Jerry, Verse 12 bis und mit 16.
Wenn das Böse in seinem Mund süß war, er es verbarg unter seine Zunge, es aufsparte und nicht fahren ließ und es zurückhielt unter seinem Gaumen, so ist es doch nun seine Speise in seinem Eingeweiden verwandelt, Schlangengalle in seinem Innern. Reichtum hat er verschlungen und er speit ihn aus. Aus seinem Bauch treibt Gott ihn heraus. Schlangengift sog er ein. Es tötete ihn die Zunge der Otter.
Danke. Also hier sagt Hiob, sagt Zophar zu Hiob Folgendes. Das Böse hast du in deinem Mund und in der Zunge. Das heißt also, so wie man irgendeinen Leckerbissen länger als irgendetwas, was man isst, im Mund zu halten versucht, ja? Unter der Zunge und damit man den vollen Genuss hat. Und er sagt, so hast du das Böse als Leckerbissen in deinem Mund. Verborgen unter der Zunge. Damit will er sagen, du bist ein Heuchler. Ja, von außen sieht alles so aus, aber wenn man in deinen Mund reinschauen könnte, unter die Zunge, dann sieht man das Schlangengift, das Böse, das für dich wie ein Leckerbissen ist. Und dann sagt er weiter, es aufsparte und nicht fahren ließ und es zurückhielt unter seinem Gaumen, eben um es wirklich zu genießen. Also er sagt, du bist ein Mensch, der das Böse genießt, aber versteckt, verborgen. Und weiter, so ist doch nun seine Speise in seinen Eingeweiden verwandelt. Also er sagt, gewissermaßen, das, was du isst, deine Nahrung, ist da in deinem Innern verwandelt in Gift. Und sagt das nochmals klar, Schlangengalle ist in seinem Innern. Und jetzt muss plötzlich alles raus. Ja, so wie man, wenn man eben Gift verschluckt hat, dann wird der Brechreiz aktiviert. Und so sagt er, Reichtum hat er verschlungen und er speit ihn aus. Aus seinem Bauch treibt Gott ihn heraus. Also du hast dir deinen Reichtum eben so angeeignet, an dich gerissen, als Egoist. Und jetzt muss es quasi wie beim Erbrechen alles raus. Und weiter unterstellt er ihm, Schlangengift sog er ein, also er der Gesetzlose, und damit meint er Hiob, Schlangengift sog er ein, es tötet ihn die Zunge der Otter. Also das Böse in deinem Leben macht dich jetzt kaputt. Das will er sagen. Wenn man sich vorstellt, ein Todkranker sitzt da vor ihm auf der Asche, völlig verzweifelt, und er sagt das mit dieser schonungslosen Art. Und dann liest du weiter, Jerry, Verse 17 bis 18.
Nicht darf er sich laben an Fluten, strömenden Bächen von Honig und Milch. Das Errungene gibt er zurück, und er darf es nicht verschlingen an den Vermögen, das er erworben hat, darf er sich nicht freuen. denn er hat misshandelt, verlassen die Geringen. Häuser hat er an sich gerissen und wird sie nicht ausbauen.
Jawohl. Also, er sagt hier, der Gesetzlose lebt eben nicht lange, es kommt das Gericht über ihn und darum kann er sich eben nicht an Fluten von wunderbarem, guten, erfrischenden Wasser erfreuen. Und dann sagt er sogar ganz besondere Bäche, Bäche von Honig und Milch. Ich war später in der Heilsgeschichte, wird Gott zu Mose sagen in 2. Mose 3, ich werde das Volk Israel aus Ägypten herausführen in ein Land, das von Milch und Honig fließt. Das ist der Inbegriff des verheißenen Landes, das auch später dann in den Propheten, in Daniel und in Hesekiel genannt wird, das Land der Zierde. Das ist eben nicht die Schweiz, sondern es ist das Land Israel. Das Land, das von Milch und Honig fließt. Und nun, in Vorwegnahme wird dieser Ausdruck hier gebraucht, Bäche von Honig und Milch. Aber eben, das ist nichts für den Gesetzlosen. Und darum, Hiob, kannst du jetzt nichts mehr vom Leben quasi als so etwas Schönes beanspruchen und genießen. Und Vers 18 sagt nochmals, eben der Gesetzlose muss alles zurückgeben und kann sich selber an seinem Besitz nicht erfreuen. Vers 19.
Denn er hat misshandelt, verlassen die Geringen. Häuser hat er an sich gerissen und wird sie nicht ausbauen.
Ja, das ist eine unglaubliche Aussage. Natürlich indirekt ausgedrückt. Er sagt nicht, du Hiob. Übrigens, das sagt er sowieso nie. Die Freunde nennen ihn nie beim Namen. Das ist unglaublich. Und gut, ich will nicht sagen, man soll das so machen wie ein Versicherungsexperte, der da in die Stube sitzt und dann sagt er, nimmt seinen Ordner raus und sagt, Herr Liebi, ich möchte Ihnen eins sagen. Also, Herr Liebi, wissen Sie, Herr Liebi, ja, das sagt er, damit man wirklich meint, Sie sind persönlich gemeint. Und diese Versicherung meint es wirklich gut, mit Ihnen ganz persönlich, auf Sie zugeschnitten, ja? Ständig wird der Name salbungsvoll wiederholt. Nein, aber wenn wir uns bemühen, eben den Namen zu sagen, mein Problem ist manchmal, weil ich treffe so viele Leute und dann weiß ich den Namen nicht mehr. Aber ich bin dann froh, wenn mir jemand noch den Namen sagt vorher. Und es ist einfach ganz anders, wenn man jemanden anspricht mit seinem eigenen Namen. Und Gott selber sagt ja, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein, Jesaja 43. Die sagen ihm nie Hiob. Also sprechen ihn nie mit Namen an und sie sprechen immer über den Gesetzlosen und meinen aber letztlich ihn. Und das ist eben auch sehr verletzend. Es ist so indirekt und man weiß trotzdem, was gemeint ist. Und jetzt sagt er ihm hier, denn er hat misshandelt, verlassen die Geringen, Häuser an sich gerissen. Also wie bist du, wie hast du gelebt, wie hast du dich verhalten? Furchtbar. Aber Hiob erzählt, das sind nicht seine Memoiren, sondern in seinen Schmerzen erzählt er, wie es war, früher, als es ihm noch gut ging. Können wir kurz aufschlagen, Kapitel 29. Vers 11.
Denn wenn das Ohr von mir hörte, so pries ich mich glücklich. So pries es mich glücklich. Und wenn das Auge mich sah, so legte es Zeugnis von mir ab. Denn ich befreite die Elenden, der um Hilfe rief. Und die Weise, die keine Helfer hatte. Der Segen des Umkommenen kam über mich. Und das Herz der Witwe machte ich jubeln. Ich kleidete mich in Gerechtigkeit und sie bekleideten mich. Und in meinem Recht, wie in einem Oberkleid und einem Kopfbund. Auge war ich den Blinden und Fuß den Lahmen. Vater war ich den Armen und die Rechtssache dessen, den ich nicht kannte, untersuchte ich. Und ich zerbrach das Gebiss des Ungerechten und seine Zähne entriss ich die Beute.
Ja, und so weiter. Das ist so beeindruckend. Hiob hat sich wirklich für die Schwächsten eingesetzt. Und wenn jemand sagen kann, ich habe das Herz der Witwe jubeln gemacht, dann ist das schon etwas anderes, als was da hier vorgeworfen wird. Denn er hat misshandelt, verlassen die Geringen, Häuser an sich gerissen. Unglaublich. Vers 20, liest du bis 22.
Denn er kannte keine Ruhe in seinem Innern. Mit seinem Teuersten wird er nicht entkommen. Nichts entging seiner Fressgier. Darum wird sein Wohlstand nicht von Dauer sein. In der Fülle seines Überflusses wird er in Bedrängnis sein. Die Hand jedes Notleidenden wird über ihn kommen.
Jawohl. Also da betont er, dass der Gesetzlose in seinem Innern keine Ruhe hat, keinen inneren Frieden. Ja, gut, auch als Gläubige kennen wir solche Momente, wo wir ganz ruhelos sind, innerlich. Aber wir kennen die Zuflucht. Schlagen wir dazu auf, Philipper 4. Liest du uns, Jerry, Kapitel 4, Vers 6 und 7.
Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und euren Sinn bewahren in Christus Jesus.
Also Vers 6 noch. Ja.
Seid um nichts besorgt, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und euren Sinn bewahren in Christus Jesus.
Ja, und das ist eine ganz wunderbare Erfahrung. Man kann ganz unruhig werden, auch als Gläubiger. Aber dann alles dem Herrn abladen im Gebet. Und es heißt hier nicht, dass dann alles geändert wird. Aber was hier gesagt wird, ist, dass dann der Friede Gottes, das ist also der Friede, den Gott selber in seinem Herzen genießt. Das ist der Friede Gottes. Und dieser Verstand ist so gewaltig, dass Paulus sagt, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und euren Sinn, gemeint ist eure Gedanken, die manchmal so kreisen können, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Das ist die Erfahrung des Erlösten. Übrigens, der Herr Jesus hat gesagt in Johannes 14, Frieden lasse ich euch. Meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gebe ich euch. Und er meint mit dem, Frieden lasse ich euch, das war am Vorabend von Golgatha. Und der Herr Jesus hat dort am Kreuz Frieden mit Gott gemacht. Durch sein Kreuz. Und darum können wir mit Römer 5, Vers 1 sagen, da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, haben wir Frieden mit Gott. Dieser Friede ist grundsätzlich und ist das Eigentum des Gläubigen ab der Bekehrung. Aber das ist nicht das Gleiche wie der praktische Frieden im Herzen. Man kann Frieden haben mit Gott und ganz unruhig werden. Und darum sagt der Herr Jesus, Frieden lasse ich euch. Meinen Frieden, das war dieser Friede, den der Herr Jesus in seinem Herzen genoss, weil er immer in voller Gemeinschaft mit dem Vater war, hier auf Erden. Meinen Frieden gebe ich euch. Und diesen Frieden gibt er uns also immer wieder. Gebe ich euch, das ist ein Durativ im Griechischen, gebe ich euch immer wieder. Weil er kann wieder verloren gehen. Er gibt diesen Frieden immer wieder. Das ist die Erfahrung des Erlösten. Und korrekt, wenn es um den Gesetzlosen geht, sagt Zophar, denn er kannte keine Ruhe in seinem Innern. Und behauptet eben, der Gesetzlose, der verliert das, was er hat, in Eile. Wenigstens kann er es nicht auf Dauer behalten. Vers 22.
In der Fülle seines Überflusses wird er in Bedrängnis sein. Die Hand jedes Notleidenden wird über ihn kommen.
Ja, dann gleich noch weiter.
Es wird geschehen, um seinen Bauch zu füllen, wird Gott die Glut seines Zorns in ihn entsenden und sie auf ihn regnen lassen, in seinem Fleisch hinein. Flieht er vor den eisernen Waffen, so wird der eherne Bogen ihn durchbohren. Er zieht am Pfeil und er kommt aus dem Leib hervor und das glänzende Eisen aus seiner Galle. Er geht dahin, Schrecken kommen über ihn. Alle Finsternis ist aufgespart für seine Schätze. Ein Feuer, das nicht angeblasen ist, wird ihn fressen, wird verzehren, was ihm, seinem Zelt, übrig geblieben ist.
Danke. Also, er beschreibt das Gericht über den Gesetzlosen. Flieht er vor der eisernen Waffe, Vers 24. Also, wenn ein kriegerisches Heer gegen ihn kommt mit Eisenwaffen, da flüchtet er. Und dann weiter, so wird der eherne Bogen ihn durchbohren. Pfeilschützen schießen auf ihn und treffen ihn. Und weiter heißt es, er zieht am Pfeil und er kommt aus seinem Leib hervor. Das ist also ein Getroffener, der versucht, sich selber zu retten, indem er den Pfeil wieder aus dem Körper herauszieht und das glänzende Eisen aus seiner Galle. Also er hat bereits ein Speer oder ein Schwert ihn so in sein Innerein getroffen, dass sogar die Gallenblase da bei der Leber erwischt worden ist. Und das glänzende Eisen, das versucht er da auch aus seinem Innerein herauszuziehen. Ja, so wird das Ende beschrieben. Aber es stimmt einfach nicht, dass das automatisch eben so ist mit dem Gesetzlosen. Viel später wird der weise König Salomo das ganz anders beschreiben, in Prediger 8. Und da beschreibt er wirklich die Wahrheit. Können wir als Kontrast Prediger 8, Vers 10 lesen.
Und dann habe ich Gottlose gesehen, die begraben wurden und zur Ruhe eingingen. Diejenigen aber, die recht gehandelt hatten, mussten von der heiligen Stätte wegziehen und wurden in der Stadt vergessen. Auch das ist Eitelkeit, weil das Unheil über böse Taten nicht schnell vollzogen wird. Darum ist das Herz der Menschenkinder in ihren voll, Böses zu tun. Weil ein Sünder 100-mal Böses tut und doch seine Tage verlängert. Obgleich ich weiß, dass es denen, die Gott fürchten, wohl ergehen wird, weil sie sich von ihm fürchten. Aber dem Gottlosen wird es nicht wohl ergehen und er wird den Schatten gleich seine Tage nicht verlängern, weil er sich vor Gott nicht fürchtet. Es ist eine Eitelkeit, die auf der Erde geschieht, dass es Gerechte gibt, denen nach dem Tun der Gottlosen widerfährt, und dass es Gottlose gibt, denen nach dem Tun der Gerechten widerfährt. Ich sage das, auch dass Eitelkeit ist, und ich preise die Freude.
Ja, danke, das reicht bis dahin. Das ist ausgeglichen. Und dieses Bibelbuch, vom Heiligen Geist inspiriert, gab es zur Zeit dieser Diskussion mit Hiob noch nicht. Aber da haben wir die Wahrheit. Der Prediger Salomo spricht auch über seine Erfahrung. Er sagt, Vers 10, und dann habe ich Gottlose gesehen. Ja? Aber ganz etwas anderes, als was Eliphas gesehen hatte. Der sah auch nur einfach, der Gesetzlose wird bestraft. Der Gerechte, dem geht es gut. Aber Salomo muss sagen, er hat solche gesehen, die wurden begraben und zur Ruhe eingingen. Die starben im Bett, ohne Schmerzen, ohne lange Leidenszeit. Schönes Ende. Und dann sagt er im Kontrast, diejenigen aber, die recht gehandelt hatten, mussten von der heiligen Stätte wegziehen und wurden in der Stadt vergessen. Er hat solche gesehen, das waren Anbeter Gottes an der heiligen Stätte und die wurden dann deportiert als Gefangene und dann hat man sie in ihrer Herkunftsstadt später vergessen. Ihre Namen gingen unter. Er sagt, das ist Eitelkeit. Und dann erklärt er etwas ganz Wichtiges, Vers 11, weil das Urteil über böse Taten nicht schnell vollzogen wird, darum ist das Herz der Menschenkinder in ihnen voll, Böses zu tun. Weil ein Sünder 100-mal Böses tut und doch seine Tage verlängert. Er sagt, viele Menschen wählen einen Weg der Sünde, weil sie denken, tja, es geschieht ja nichts. Gott greift nicht ein. Man kann leben, wie man will. Und es gibt kein Eingreifen. Und Salomo sagt sogar, weil ein Sünder 100-mal Böses tut und trotzdem lebt er lange, seine Tage verlängert. Aber wichtig ist dieser Satzteil am Anfang von Vers 11, weil das Urteil über böse Taten nicht schnell vollzogen wird. In 2. Petrus 3 sagt der Apostel, dass Gott langmütig ist und dass er darum noch nicht das Gericht über die Welt gebracht hat, weil er möchte, dass alle zur Buße kommen. Aber 2. Petrus 3 sagt, es gibt eine Endabrechnung. Auf jeden Fall, aber nicht sofort. Und das haben diese Freunde nicht verstanden. Sie haben Gottes Handeln nicht verstanden. Es gibt das Urteil schon einmal. Also alles stimmt, wenn sie sagen, einmal kommt der Gesetzlose unter das Gericht. Aber es ist nicht so, dass das Urteil einfach schnell vollzogen wird. Aber Salomo ist noch differenzierter. Mal ist es auch anders. Er sagt nämlich in Vers 12b, obgleich ich weiß, dass es denen, die Gott fürchten, wohler gehen wird. Weil sie sich vor ihm fürchten. Aber dem Gottlosen wird es nicht wohler gehen. Und er wird dem Schatten gleich seine Tage nicht verlängern, weil er sich vor Gott nicht fürchtet. Das ist ja genau das Gegenteil. Ja. Aber so ist ja die Realität. Wir können Beispiele bringen, wo wir sehen, seht ihr, so hat er gehandelt und es wurde ihm vergolten. Aber das ist nicht bei allen so. Ich habe mich immer wieder gefragt, wie wird Yasser Arafat enden? Dieser tödliche Mörder und Terrorist, der schließlich den Friedensnobelpreis sogar bekam. Und wird er irgendwie ein gewaltsames Ende finden? Ja, und plötzlich war doch mal diese Sache in Libyen. Der stürzte ab in ein Flugzeug in Libyen. Manche denken, jetzt kommt das Ende von diesem Massenmörder. Nein, der hat überlebt. Abgestürzt, überlebt und seine Tage weiter verlängert. Aber man kann wieder andere Beispiele bringen, denen wurde tatsächlich vergolten. Bin Laden war immer auf der Flucht, aber er wurde aufgespürt und die Vergeltung kam. Ein Saddam Hussein dachte auch am Schluss, ich fliehe, und wenn es ein Rattenloch ist. Und aus dem Rattenloch haben sie ihn herausgeholt, die amerikanischen Soldaten. Unglaublich. Also wir können Beispiele bringen, so, aber wir können auch andere bringen. Es ist mal so, mal so. Das heißt also, wir können nicht beweisen, anhand von der Erfahrung heute, wenn jemand in der Sünde lebt, dann muss es ihm auf dieser Erde schlecht gehen. Aber wir können einige Beispiele bringen, wo das so ist. Aber was wir wissen, und das ist eben durch die Offenbarung des Wortes, einmal wird es für alle eine Endabrechnung geben. Es wird, die Frage nach Gerechtigkeit wird nicht offen bleiben in der Ewigkeit. Und das wird hier so eindrücklich dargestellt. So und so. Das wäre die wahre Weisheit gewesen, die die Freunde hätten vorbringen müssen. Und hätten sagen müssen, ja und Hiob, es gibt wirklich Gerechte, denen ergeht es wie dem Los der Ungerechten. Aber für sie war klar, Hiob muss ein Ungerechter sein. Und dann liest du noch, Jerry, Vers 27.
Der Himmel wird seine Ungerechtigkeit enthüllen und die Erde sich gegen ihn erheben. Der Ertrag seines Hauses wird weggeführt werden, wird zerrinnen am Tag seines Zorns. Das ist das Teil der gottlosen Menschen von Gott und das von Gott ihm zugesprochene Los.
Jawohl. Also, es wird ihm klar gemacht, der Himmel wird seine Ungerechtigkeit enthüllen. Hiob, du hast das Schlangengift unter deine Zunge verborgen und du lutscht daran wie an einem Leckerbissen. Aber der Tag musste eben kommen. Und der ist jetzt da, Hiob. Der Himmel macht alles offenbar. Und die Aussage ist richtig. Der Himmel wird seine Ungerechtigkeit enthüllen. Aber nicht unbedingt jetzt und in diesem Leben. Einmal wird das beim Gesetzlosen geschehen. Und bei Hiob hatte alles ganz andere Gründe. Das war nicht der Tag des Zornes Gottes. Von diesem Tag des Zorns wird in Zephania 1 gesprochen. Das ist der Tag des Herrn. Das ist die kommende große Drangsalszeit von 3,5 Jahren, der letzte Weltkrieg, der schrecklichste Krieg. Und dann wird Jesus Christus als Richter der Welt kommen. Das ist der Tag seines Zorns. Dann wird es Abrechnung geben, Endabrechnung. Aber das hat mit Hiobs Leben nichts zu tun. Seine Tage waren nicht der Tag seines, das heißt Gottes Zorns. Hier von Vers 28. Und nun antwortet Hiob. Und man muss sich wieder vor Augen halten. Wir haben ja früher gelesen, er sagte, wenn ich spreche, habe ich furchtbare Schmerzen. Und wenn ich nicht spreche, habe ich auch furchtbare Schmerzen. Und darum redet er trotzdem. Also ständig unter Schmerzen versucht er jetzt das nochmals klarzustellen. Liest du, Jerry, Kapitel 21, 1 bis 5.
Und Hiob antwortete und sprach, hört, hört meine Rede, und dies ersetze eure Tröstungen. Ertragt mich, und ich will reden. Und nachdem ich geredet habe, magst du spotten. Richtet sich meine Klage an einen Menschen? Oder warum sollte ich nicht ungeduldig sein? Wendet euch zu mir und entsetzt euch und legt die Hand auf den Mund.
Danke. Hiobs Wunsch ist, dass seine Freunde nicht sprechen, sondern sie hören würden. Einfach zuhören. Und darum sagt er das so eindringlich. Er sagt nicht nur, hört meine Rede. Hört, hört meine Rede. Und er sagt, wenn ich jetzt spreche, dann ist das für mich eigentlich ein Trost. Eigentlich solltet ihr mich ja trösten. Aber er musste ihnen ja sagen, in Vers 1 von Kapitel 16, wenn wir uns erinnern, und Hiob antwortete und sprach, ich habe vieles dergleichen gehört. Leidige Tröster seid ihr alle. Ja?
Aber ist es nicht auch so, dass sind jetzt seine Freunde, aber die waren ja weit weg. Und man weiß eigentlich ja nicht, wie lange sie weit weg waren. Eigentlich sagen sie ja gar nicht den Alltag von Hiob. Und konnten eigentlich gar nicht urteilen. Und der Schmerz war doch auch, dass sie gar nicht wissen wollten, was in der ganzen Zeit gewesen war, sondern einfach direkt auch urteilt und gar nicht gefragt haben und gehört haben, wie es ihm geht, was er gemacht hat, wie alles war.
Ja, also diese Freunde, ich wiederhole das, dass die vom Livestream auch wissen, was du gesagt hast, die Freunde wohnten ja sehr weit weg von Hiob. Das heißt also, die hatten gar nicht ständig erlebt, wie Hiob praktisch lebte. Und trotzdem glaubten sie, sie können ihn beurteilen. Aber sie sind natürlich alle drei ins Land Uz gekommen, an den Wohnort von Hiob. Und haben dort festgestellt, alle im Dorf haben sich von Hiob abgewendet. Und die sagten sich, ich meine, das muss ja auch einen Grund haben. Wenn die Leute sich von dir abwenden, die haben dich erlebt. Nicht wahr? So, so haben sie sich darauf gestützt, auf die Reaktion von den Leuten am Ort. Und wir haben das doch letztes Mal gesehen in Kapitel 19, Vers 13, wie er sagt, meine Brüder hat er von mir entfernt und meine Bekannten sind mir ganz entfremdet, meine Verwandten bleiben aus und so weiter, sogar seine Knechte und Mägde, die hören gar nicht mehr auf ihn und sogar kleine Kinder verachten ihn. Und er war wirklich ausgestoßen, auch am eigenen Ort. Und wie du richtig sagst, eben, sie kannten Hiob nicht wirklich gut. Und die haben aber offensichtlich, die sind ja hingekommen, um ihn zu trösten. Die kamen eigentlich mit einer guten Absicht und noch mit einer positiven Haltung ihm gegenüber. Aber dann hat sich das, als sie an Ort waren, in diesen 7 Tagen, wo sie so stumm bei Hiob saßen, hat sich alles geändert. Und die haben das irgendwie mitbekommen und die naheliegende Schlussfolgerung, wenn alle am Ort das anders sehen als Hiob, ja, tut mir leid, das spricht gegen Hiob. Das ist eine ganz ernste Mahnung, wie du sagst, dass wir uns informieren müssen und dass man eben nicht einfach so schnell Urteile fällen muss und denken, ja, die haben, sehen das auch so und also, dann muss es wahrscheinlich schon so sein. Eine sehr ernste Ermahnung. Die hätten wirklich die Fakten abchecken müssen. Wie hat Hiob früher gelebt? Habt ihr jemals gesehen, dass er eben Eigentum von anderen an sich gerissen hat und mit den Schwachen eben grausam umgegangen ist und sie zertreten hat? Ja, das ist eine ganz ernste Ermahnung an uns, dass man sich nicht einfach auf Gerüchte verlässt. Und darum lesen wir auch in der Tora, in 5. Mose, wenn man etwas hört, ein Gerücht, so sollst du genau nachforschen. Das wird gesagt, genau nachforschen. Und hat sich die Sache so ereignet? Jawohl, und das kann man jetzt ihnen vorwerfen. Und darum sagt Hiob, wenn ich jetzt reden darf, dann ist es für mich ein Trost und er ersetzt die Tröstung, die ihr mir nicht geben könnt. Und dann, Vers 3. Also, es braucht sicher Anstrengung, dass ihr mir zuhören könnt. Darum sagt er, ertragt mich und ich will reden. Und nachdem ich geredet habe, magst du spotten. Also, ihr dürft dann eure Meinung sagen, eure feindliche Meinung. Aber bitte, lasst mich erklären. Man könnte sagen, jetzt hat er aber schon so viele Male erklärt und erklärt und erklärt. Es hat einfach nichts genützt. Es ist nichts zu ändern. Ihre Beurteilung, seine Person war fix. Das war in Fels geschrieben. Unglaublich. Wenn wir so sind mit dem Wort Gottes, dass das, was die Bibel sagt, für uns fix und unabänderlich ist, das gilt, was das Wort sagt. Ja, das ist gut. Aber wenn wir die Beurteilung von Menschen so als absolut sehen, wenn der Angeklagte sagen kann, nein, es stimmt nicht, es war nicht so. Das ist eine ernste Ermahnung. Und dann sagt er in Vers 4, richtet sich meine Klage an einen Menschen? Damit will er sagen, was ich hier zu beklagen habe, das sage ich Gott. Und wir haben ja immer wieder gesehen, in seinen Reden richtet er sich plötzlich ganz direkt an Gott und spricht gar nicht zu den Freunden. Das tun die Freunde nicht, aber er hat diese Online-Verbindung zum Himmel. Und also seine Klage richtet sich nicht an Menschen. Und das drückt noch etwas aus. Er wartet jetzt eigentlich gar nicht mehr, wirklich, dass seine Freunde ihm helfen würden. Darum, er stützt sich schon gar nicht mehr auf Menschen ab. Auch wenn er dann später doch wieder irgendwie etwas erwartet, dass sie es doch sehen könnten. Aber eigentlich weiß er, von Menschen muss ich gar nichts mehr erwarten. Also, meine Klage richtet sich nicht an Menschen, sondern an Gott, soll das heißen. Oder warum sollte ich nicht ungeduldig sein? Man kann sich die Situation vorstellen, da wird jemand angeklagt. Ungerecht. Und Der Angeklagte versucht, die Sache zu klären und wird dabei etwas emotional. Ja? Und dann sagt man, oh, schaut mal, wie der emotional wird. Kann er nicht ruhig sein und einfach die Sache sachlich darlegen? Ja, so ist das hier. Er sagt, oder warum sollte ich nicht ungeduldig sein? Das nimmt ihn so her, dass er eben emotional wird in seinen Ausführungen. Und dann sagt er trotzdem nochmals, wendet euch zu mir. Obwohl er von Menschen nichts mehr erwartet, sagt er es trotzdem wieder, wendet euch zu mir und entsetzt euch und legt die Hand auf den Mund. Eigentlich müsstet ihr entsetzt sein, dass es so etwas geschehen kann, dieses Leiden von einem Gerechten, der so treu den Weg gegangen war. Aber sie waren nicht entsetzt. Sie fanden, das passt, das passt. Und Vers 6, ja, wenn ich daran denke, so bin ich bestürzt und Schauder erfasst mein Fleisch. Wenn ich daran denke, was ich da erleide, also mich schaudert's. Die Freunde schaudert das nicht. Komisch. Und jetzt folgt etwas ganz Eindrückliches. Jetzt sagt Hiob genau das Gegenteil von den Freunden. Er sieht nämlich all die Gesetzlosen, die lange leben und denen es lange auch gut geht. Also genau das, was Salomo auch beobachtet hat, das beschreibt er jetzt hier sehr schön. Liest du ab Vers 7, Jerry?
Warum leben die Gottlosen, werden alt, nehmen sogar an Macht zu? Ihre Nachkommen stehen fest vor ihnen, mit ihnen, und ihre Sprösslinge vor ihren Augen. Ihre Häuser haben Frieden, ohne Furcht, und Gottes Rute ist nicht über ihnen. Sein Stier belegt und befruchtet sicher, seine Kuh kalbt und wirft nicht fehl. Ihre kleinen Kinder schicken sie aus wie eine Herde und ihre Knaben hüpfen umher. Sie erheben die Stimme mit Tamburin und Laute und sind fröhlich beim Klang der Schalmei. Im Wohlergehen verbringen sie ihre Tage und in seinem Augenblick sinken sie in den Scheol hinab und sprechen, und doch sprechen sie zu Gott. Weiche von uns, und nach der Erkenntnis deiner Wege verlangen wir nicht. Was ist der Allmächtige, dass wir ihm dienen sollten? Und was nützt es uns, dass wir ihn bittend angehen?
Danke, mal bis dahin. Er stellt Fragen. Warum leben die Gottlosen? Werden alt, nehmen sogar an Macht zu? Das ist seine Frage. Und an welchen Psalm erinnert uns das? Was wir hier gelesen haben. Psalm 73. Der wunderbare Psalm von Asaf, der fast verzweifelt, wenn er die Gottlosen sieht, wie es gut es ihnen geht und ihm als wahren Gläubigen geht es so schlecht im Leben. Schlagen wir auf, Psalm 73. Und übrigens muss ich sagen, Asaf, der Dichter von Psalm 73, lebte ja zu welcher Zeit? Zu Davids Zeiten. Also um 1000 vor Christus. Und Hiob lebte etwas vor 2000 vor Christus. Und gerade in der Zeit vor Abraham. Und der Psalm 73 nimmt ganz offensichtlich Bezug auf das Buch Hiob in seinen Formulierungen. Schauen wir mal, liest du, Jerry, Vers 1 bis 5.
Ein Psalm von Asaf. Gewiss, Gott ist Israel gut, denen, die reinen Herzens sind. Ich aber, wenig fehlte, so wären meine Füße abgewichen. Um nichts wären meine Schritte ausgeglitten. Denn ich beneidete die Übermütigen, als ich das Wohlergehen der Gottlosen sah. Denn keine Qualen haben sie bei ihrem Tod. Und wohlgenährt ist ihr Leib. Nicht sind sie im Ungemach, der Sterblichen, und mit den Menschen werden sie nicht geplagt. Deshalb umgibt sie der Hochmut wie ein Halsgeschmiede. Gewalttat umhüllt sie wie ein Gewand. Es tritt aus dem Fett hervor ihre Augen. Sie wallen über in den Einbildungen des Herzens. Sie höhnen und reden in Bosheit von Bedrückung. Und von oben herab reden sie. Sie setzen in den Himmel ihren Mund und ihre Zunge ergeht sich auf der Erde.
Ja, mal bis dahin. Übrigens haben wir hier gerade eine Anspielung auf Hiob 20. Sie setzen in den Himmel ihren Mund. Ja, in Anspielung an den Turmbau von Babel. Ja, und er sagt also, ich wäre fast in meinem Glauben gescheitert und zu Fall gekommen, Vers 2. Wäre dann mit meinen Füßen von dem Weg Gottes abgewichen. Ich habe gesehen, wie es den Gottlosen so gut geht. Und jetzt beschreibt er hier so ausdrücklich, ausführlich und übrigens noch in den weiteren Versen. Und da sind die Parallelen ganz offensichtlich zu Hiob 21. Und er sagt, das ist einfach nicht verständlich. Aber die Lösung kommt in Vers 16 und 17.
Da dachte ich nach, um dies zu begreifen. Eine mühevolle Arbeit war es in meinen Augen, bis ich hineinging in die Heiligtümer Gottes und jener Erde gewahrte.
Jener Ende.
Ende gewahrte.
Ja, also er sagt, ich bin fast verzweifelt, als ich feststellte, dass dem Gottlosen gar nicht vergolten wird hier auf Erden. Und mir als Gläubigen geht es so schlecht. Er sagt nämlich in Vers 14, da ich ja geplagt wurde den ganzen Tag und jeden Morgen meine Züchtigung da war. Er hat wie Hiob gewissermaßen gelitten. Und er sagt, das war eine mühevolle Arbeit, das Leben, wie es ist, zu verstehen. Aber wo hat er die Lösung gefunden? Im Heiligtum. Bis ich hineinging in die Heiligtümer Gottes. Und was befindet sich im Heiligen, im Tempel? Im Allerheiligsten und im Heiligtum? Der siebenarmige Leuchter. Aber es reicht der Leuchter mit dem siebenfachen Licht. Es gab keine Fenster. Gott brauchte nicht das Licht dieser Welt. Aber der Leuchter, siebenarmige Leuchter, ein Bild von Jesus Christus, symbolisiert das göttliche Licht. Und er ging also in den Tempel. Er selber durfte nicht ins Heilige hineingehen. Aber dort im Tempel, wo eben der Leuchter war, dort hat er plötzlich verstanden. Ich muss daran denken, was das allerletzte Ende der Gottlosen ist. Dort ist die Lösung. Es gibt einmal eine Abrechnung, wenn es nicht in dem Leben ist, aber garantiert in der Ewigkeit. Jener Ende musste ihr gewahren, sich bewusst werden, was ist ihr Ende. Und dann bekam er wieder Boden unter den Füßen. Und liest du noch, Jerry, diesen wunderbaren Vers, 25, 26.
Wen habe ich im Himmel? Und neben dir habe ich nichts Lust auf der Erde. Vergeht mein Fleisch und mein Herz, der Fels meines Herzens, und mein Teil ist Gott auf ewig.
Merkt man die Anspielung auf Hiob? Kapitel? Der 21. Vergeht mein Fleisch und mein Herz, der Fels meines Herzens und mein Teil ist Gott auf ewig. Hiob 19, 25. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und dann Vers 26. Und ist nach meiner Haut dieses da zerstört, vergeht mein Fleisch und mein Herz. Und ist nach meiner Haut dieses da zerstört, so werde ich aus meinem Fleisch Gott anschauen Und da sagt er, der Fels meines Herzens und mein Teil ist Gott auf ewig. Ja, Kurt?
Dieser Psalm beschreibt auch wunderbar die Situation, die wir jetzt gerade erleben zu dieser Zeit. Und gibt auch einen Trost in dem, was wir hinsehen, auf Jesus, der alles überwunden hat. Und dass er alles im Griff hat und nichts ihm möglich ist.
Vielen Dank, ich gebe das gleich wieder für den Livestream. Also dieser Psalm, sagt Kurt, ist ein wunderbarer Psalm auch auf unsere Zeit heute, dass wir in all diesen Umständen drin eben unseren Blick auf den Herrn Jesus richten. Und er gibt die Antwort auf all das Leid in dieser Welt, das eben auch die Gläubigen betrifft. Nicht wahr? Auch die Gläubigen leiden unter dieser Plage, die die ganze Welt betroffen hat. Und es ist eine Plage in verschiedenen Kategorien. Es ist eine wirtschaftliche Plage, ein Schlag auf die Weltwirtschaft. Es ist eine Gesundheitsplage, es ist eine Lockdown-Plage und so weiter. Das ist eine gestaffelte Plage in einem und betrifft auch die Gläubigen. Man könnte sagen, warum müssen die Gläubigen auch leiden? Ja, jetzt müsste es ihnen doch gut gehen, ja, nach ihrer Lehre. Nein, das ist eben nicht unsere Lehre, weil es nicht die Lehre der Bibel ist. Es geht um das Ende, das muss man im Auge haben. Und gehen wir nochmal ganz kurz zurück zu Hiob 21. Also er beschreibt, wie es den Gottlosen gut geht. Die haben da ihre Häuser in Frieden, können sie das genießen. Dann hat er auch beschrieben, sein Stier belegt und befruchtet sicher, seine Kuh kalbt, wirft nicht fehl. Also auch auf dem Bauernhof geht alles nach Wunsch. Und dann haben sie fröhliche Kinder, die spielen. Er beschreibt das sehr, sehr, sehr lebendig. Ihre kleinen Kinder schicken sie aus wie eine Herde und ihre Knaben hüpfen umher. Es ist alles so idyllisch, ja? Ohne Gott. Und dann sagt er, und Musik erfreut auch ihr Leben. Man hat ja in der Hirnforschung festgestellt, dass Musik tatsächlich hilft gegen Depression. Und man hat Probanden untersucht und die durften ihre eigene Lieblingsmusik mitbringen und ganz besonders die Stellen, die sie ganz besonders liebten, führten dazu, dass es ganz starke Dopaminausschüttung gibt. Und das ist eine Einrichtung Gottes im Körper, so dass man sich eben in schönen Momenten wohlfühlt. Ist nicht das gleiche wie Drogen. Ja? Drogen nehmen Menschen und das ist dann künstlich die Freudeauslösung. Aber es ist so eingerichtet, wenn man schöne Musik hört, zum Beispiel von Bach, sagen wir die brandenburgischen Konzerte oder das Weihnachtsoratorium, es ist so wunderbar und ja, man spürt dabei glückliche Momente. Und das sagt nun hier Hiob von diesen Gottlosen. Sie singen also beim Tambourin und dann wird noch erwähnt die Laute. Das ist dieses Instrument, hebräisch Kinnor. Das ist ein Instrument, das hat ein bisschen die Form wie der See Genezareth. Darum heißt in der Bibel der See Genezareth Yam Kinneret im Alten Testament. Das ist der Harfen oder der Lautensee, besser gesagt. Der Lautensee. Man hat das Instrument so an der Brust, auf dem Herzen und mit der rechten Hand werden die Saiten gezupft und dazu singt man.
Aber hatte David eine Harfe oder Laute?
Also, David hatte dieses Instrument, der Kinnor. 1. Samuel 16 ist das Wort Kinnor. Und dann gibt es eben noch den Nevel. Das wird in der Elberfelder mit Harfe übersetzt. Aber je nach Übersetzung ist es gerade umgekehrt. Ist das Laute und das Harfe. Man muss einfach wissen, was gemeint ist. Das ist also der Kinnor. Den Nebel zeige ich jetzt nicht, weil das nicht das Thema ist. Der ist ein bisschen anders, aber ganz ähnlich. Und dann sind fröhlich beim Klang der Schalmei. Hebräisch Ugav. Das Wort kommt von Agav, das heißt lieben. ist ein Instrument mit einem lieblichen Klang. Und da, wo kommt es zum ersten Mal vor? Ich habe es heute schon gesagt. Ja, Vorsintflutlich bei Jubal. 1. Mose 4. Der Vater der, die umgehen mit dem Kinnor und Ugaf. Das ist nicht eine Flöte, sondern ein Instrument mit Doppelrohrblatt. Das ist die Oboe im Prinzip. Also, und die Oboe, die hat wirklich einen ganz besonderen Klang. Und ich weiß, warum der so schön ist, weil er so ähnlich ist wie die Violine. Ja, aber das ist jetzt persönlich, das war jetzt ganz persönlich. aber hätte ich nicht Violine studiert, glaube ich, dann hätte ich Oboe studieren müssen. So ein liebliches Instrument. Also darum ist es das Liebesinstrument. Und sie sind fröhlich beim Klang der Schalmei. Ja, auch Gottlose können das, was schön ist, das, was lieblich ist, lieben. Und eigentlich ist das aber alles der Ausdruck der Sehnsucht nach dem verlorenen Paradies. Man muss die Schönheit in der Musik muss man so sehen, dass es eine Sehnsucht ist nach dem verlorenen Paradies. Und so kann man auch bei Menschen, die von der Bibel nichts wissen wollen, kann man vielleicht, wenn sie Musik lieben, über diese Schiene auf das Thema des verlorenen Paradieses kommen. Warum liebt der Mensch das Liebliche, das Harmonische, das Wohlgeordnete? Das ist alles eine Erinnerung an diese Zeit, als es die Sünde noch nicht gab. Und so beschreibt also Hiob dieses Wohlleben und sagt dann aber am Schluss, sterben sie schön. Im Wohlergehen verbringen sie ihre Tage und in einem Augenblick sinken sie in den Scheol hinab. Scheol ist hier das Grab. An anderen Stellen ist es das Jenseits, aber hier ist es das Grab. Und was will das sagen? In einem Augenblick, das sind Menschen, die nicht eine lange Leidenszeit haben. Und es gibt manche Gläubige, die haben eine lange Leidenszeit gehabt, bevor sie heimgehen durften. Und es gibt Gottlose, die leben schön und dann sterben und das schmerzlos und man könnte sagen, das war jetzt so ein ideales Ende. Genau. Lukas 16, die Geschichte von dem armen Lazarus und dem reichen Mann, ist genau eine Illustration dazu. Sehr gut, Philipp. Und dann sagt Hiob, und damit wollen wir enden, und doch sprechen sie zu Gott, weiche von uns. Was gibt Menschen, die genießen die Schönheiten des Lebens, die Schönheit der Kunst und Musik und wenn man sie auf Gott anspricht, wollen wir nichts damit zu tun haben. Unglaublich. Weiche von uns. Und jetzt drei Argumente der Gottlosen. Nach der Erkenntnis deiner Wege verlangen wir nicht. Es interessiert uns nicht Gottes Handeln in der Geschichte. Aber welch schöner Gegensatz. In Apostelgeschichte 18 heißt es von einem Apollos. Ein beredter Mann, der unterwiesen war, in den Wegen Gottes. Das war ein Mann, der liebte die Schönheit der Wege Gottes, wie sie im Wort Gottes dargestellt werden, wie Gott handelt. Sie sagen, nach der Erkenntnis seiner Wege verlangen wir nicht. Zweiter Punkt. Was ist der Allmächtige, dass wir ihm dienen sollten? Wir möchten mit unserem Leben nicht Gott dienen. Und damit haben sie den Sinn des Lebens verpasst, weil Kolosser 1, Vers 16 sagt, dass der Herr Jesus alles erschaffen hat und er hat alles erschaffen für sich, heißt es dort. Das heißt, wir sind erschaffen worden auf Gott hin. Und erst wenn unser Leben ihm dient und seinen Namen verherrlicht, dann haben wir den Sinn des Lebens gefunden. Und der dritte Punkt, was nützt es uns, dass wir ihn bittend angehen? Beten nützt eh nichts. Das ist die Aussage hier. Und dann wollen wir nächstes Mal weiterfahren mit Vers 16.